Deutschlandfunk Nova.
Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
Bei mir läuft es ja so, wenn ich in den Urlaub fahre, dann schaue ich vorher, was kann man in dieser Stadt sehen, was sind so die Sehenswürdigkeiten und dann gucke ich, finde ich das spannend oder nicht und wenn ich es spannend finde, dann schaue ich mir das an. Und deswegen ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass ich irgendwann irgendwas sehe, was noch nie jemand gesehen hat. Das ist wirklich so. Anders läuft das aber bei diesen Jungs hier, Martin Druschel und Tom Schinker. Sie machen Abenteuerreisen, sie organisieren sogar selber welche mit ihrer Firma Wandermut. Und am liebsten geht es für sie irgendwohin, wo niemand vorher war. Dabei waren sie zum Beispiel in Peru im Dschungel und haben da die Ruinen eines alten Dorfes entdeckt. Die beiden sind diese Woche unsere Weltempfänger in Deutschlandfunk Nova. Martin, ihr habt ein Dorf entdeckt. Was ist das für ein Dorf, was ihr da entdeckt habt?
Wir haben Dorfruinen entdeckt, um genau zu sein. Und zwar von einem alten Indianervolk der Chachapoya, die seit über 500 Jahren ausgestorben sind. Das Dorf kann man sich so vorstellen, das sind die Mauerüberreste, teilweise noch in der Höhe von so bis zu einem knappen Meter, sonst eher niedriger. Sehen eigentlich aus wie Donuts, also so Rundhäuser mit einem Durchmesser von 4 bis 6 Metern und komplett überwuchert von Ranken, Lianen und natürlich von der Walddecke, also von den Baumkronen.
Und was ist mit diesen Menschen passiert, die in diesem Dorf gelebt haben?
Man kann festhalten, dass sie nicht mehr leben, dass sie tot sind. So.
Okay.
Generell kann man sagen, dass die Chachapoya deshalb ausgestorben sind, weil sie zum einen von den Inkern unterworfen wurden und ausgerottet wurden und letzten Endes durch die Spanier am Ende.
Und wie habt ihr das so gefunden? Bist du da rein? Seid ihr da rein und habt gesagt, hier Moos, hier liegt so irgendwas, was aussieht wie ein Donut?
die Expedition von uns war ja schon so ausgelegt, dass wir auch was finden wollten. Und das Gebiet bietet generell sehr viel Potenzial dafür. Es ist ein Sperrgebiet, da darf man eigentlich nicht rein, nur mit den notwendigen Genehmigungen.
Hattet ihr die?
Ja, natürlich. Klar. nicht nur die Genehmigungen, wir sind auch begleitet worden von hochrangigen Behördenmitgliedern und Mitgliedern von Communities, die dort ansässig sind. Und die haben natürlich auch entsprechendes Fachwissen und Hintergründe noch, weil Tom und ich, wir sind selber keine Wissenschaftler, keine Archäologen. Die konnten ganz genau bestimmen, was das ist und damit war dann auch nochmal mehr Gewissheit.
Das heißt, ihr habt das entdeckt? Ihr habt gesagt, hier ist irgendwas und dann habt ihr das dann gemeldet, Tom, oder wie ist das gelaufen?
Genau, der Fund wurde jetzt an das Kulturministerium in Peru gemeldet.
Oh.
Jetzt ist es ganz offiziell eine registrierte archäologische Stätte.
Und die heißt so wie ihr, oder?
Nee, wir konnten keinen Einfluss auf den Namen nehmen jetzt. Wir waren auch schon am Überlegen. Es wäre natürlich eine Ehre gewesen, wenn wir sie irgendwie Wandermut nennen könnten. Nee, so ist es nicht. Und man muss leider auch dazu sagen, dass das jetzt nicht die freudigste Meldung für so ein Ministerium ist. Es ist in Entwicklungsländern generell sehr oft so, dass Forschung nicht gerade finanziell gefördert wird. Und so auch in Peru. Die einzigen archäologischen Grabungen, die das Land fördert, sind halt von Städten, die man touristisch irgendwie ausschlachten kann, wie Machu Picchu oder Cuilap, was auch eine Chachapoya-Siedlung ist. Aber es gibt keinerlei Förderung für Expeditionen in bisher unbekanntes Gebiet.
Das heißt, ihr habt denen eher Arbeit gemacht, als dass ihr denen was gebracht habt?
So ist es eher, ja.
Also was passiert dann da jetzt? Also habt ihr irgendwas geplündert? Habt ihr irgendwas dann gemacht? Gab es Plünderungen?
Wir hatten zwei Missionen, sage ich mal. Der Ausgangspunkt unserer Expedition war am See der Kondore, zu dem man, ich sag mal, verhältnismäßig leicht noch hinfindet. Das war unser Startpunkt und der See ist sehr interessant, weil unser Expeditionsleiter damals schon vor 20 Jahren bei einer sehr großen Expedition dabei war, wo unter anderem über 200 Mumien geborgen worden sind.
Mhm.
Aber es wurden nicht alle Mumien und Grabkammern untersucht und geborgen, sondern man hat dort vor 17 Jahren einen Wachmann positioniert, der aufpassen sollte, um weitere Plünderungen zu vermeiden. Allerdings war in den 17 Jahren keiner mehr dort, um zu sehen, ob er überhaupt noch da ist, weil es wirklich so abgelegen ist. Das haben wir jetzt gemacht und haben leider gesehen, dass es doch in den letzten Jahren doch weitere Grabplünderungen gab. Selbst bei denen.
Was kann man denn da plündern? Was gab es denn da?
Die Chachapoya hatten kein Gold, wie es die einheimischen Bauern meistens glauben. Die hatten überhaupt keine Metalle. Es sind mehr Textilien und Grabbeilagen.
Als ich gefragt habe, ob ihr irgendwas geplündert habt, habt ihr mich so angeguckt, so, habt ihr jetzt was mitgehen lassen oder nicht?
Selbstverständlich nicht. Also das ist eine leicht absurde Frage. Das ist ganz wichtig. Wir haben keine Grabungserlaubnis und nein, wir sind auch keine Grabräuber. Es gibt welche in dem Gebiet, von denen die Einheimischen berichten. Und das ist ein sehr großes Problem, weswegen sie uns bei unseren ersten Versuchen, bei der ersten Expedition, schon ein bisschen kritisch waren. Aber es kommen auch immer, ich sag mal, Vertraute aus den einzelnen anliegenden Dörfern mit, die dann im Dorf berichten, was wir so getrieben haben. Und mittlerweile war jetzt unsere dritte Expedition im Gebiet, haben die Einheimischen auch genug Vertrauen und wissen, dass wir nicht zum Plündern dahin kommen.
Martin, war das so der Anreiz, dann noch mehr Reisen zu machen, noch mehr Abenteuerreisen zu machen, um noch mehr zu entdecken?
Ja, die Amazonas-Expedition war nicht unsere erste Reise der Art. Wir haben schon einiges gemacht. Wir sind durch die russische Tundra im östlichen Zipfel Russlands durch Kamtschatka gelaufen.
Und da waren vorher auch keine Touris?
Da sind, ja, nicht da, wo wir waren. Also Kamtschatka ist dafür bekannt, dass es sehr, sehr wild ist.
Mehr. Was heißt das?
Also es gibt eine kleine Stadt inmitten von Kamtschatka und ansonsten ist da nichts. Ansonsten hast du Vulkane und Braunbären. Und also tatsächlich, Kamtschatka ist dafür bekannt, die größte Braunbärendichte weltweit zu haben. Die haben dort enorm gute Wachstumsbedingungen, die werden dort auch ziemlich groß.
Und was hat euch dahin getrieben?
Das war tatsächlich auch ein wissenschaftlicher Aufhänger. Wir haben eine junge Wissenschaftlerin von der Moscow State University begleitet, die dort Bodenproben aus heißen Thermalquellen entnommen hat. Und unsere Route war auch ungefähr 200 Kilometer lang. Wir sind in Gummistiefeln, in Wartstiefeln gelaufen. Auch Rucksäcke mit knapp 25 Kilo. Haben uns dort selbst versorgt und unsere ganzen Lebensmittel mitgetragen und sind halt bis zu dieser Thermalquelle gelaufen, wo sie dann die Proben entnommen hat und wir waren baden.
Ja, der Punkt ist ja, ihr seid ja nicht aus wissenschaftlichen Gründen da, sondern das ist ja eure Abenteuerreise.
Es ist eine Symbiose, sage ich mal. Wir sind erstmal auf Abenteuer aus, ganz klar. Und nun ist es nun mal so, dass ausgerechnet Wissenschaftler natürlich an Orte gehen, wo normale Menschen einfach nicht hinlaufen. Und die Kombination ist einfach echt super, wenn wir die Möglichkeit haben, diese Wissenschaftler zu begleiten. Oftmals fehlt den Wissenschaftlern auch ein Budget. Das hat Tom gerade schon in Peru angesprochen. Es gibt einfach wenig Support für sowas.
Ihr organisiert ja Abenteuerreisen mit anderen und deswegen kommt da auch für euch Geld rein und auch dann kann man solche Expeditionen eher machen. Was heißt denn genau Abenteuerreise? Also wie kann man das definieren?
Also ein Abenteuer für uns, ein Shoppingtrip nach Mailand ist kein Abenteuer. Das kann jeder machen, das ist überhaupt nicht schwer.
Kommt drauf an, wenn es Sale ist, ne?
Gut. Ein Abenteuer beinhaltet für uns wirklich immer den Faktor des Ungewissen. Es kann auch viel schief gehen. Das ist nämlich ja auch tatsächlich bei uns immer der Fall, dass Dinge wirklich schief laufen.
Zum Beispiel?
Das geht bei Verletzungen los. Also ganz normal jetzt im Dschungel zum Beispiel sehr, sehr stark, dass die Leute sich Darmparasiten einfangen, zum Teil Würmer, die unter der Haut kriechen, die Rippen brechen, Knie verdrehen,
ist euch
Erkältung
auch passiert?
Kriegen. Das passiert regelmäßig. Auf jeder Tour bei uns marschieren wir so hart, bis irgendwem der Zehennagel abfällt. Das ist auch ein Klassiker. Blutige Blasen an den Füßen.
So richtig der Zehennagel abfällt, ne?
So richtig, ja. Genau. Also es ist schon ein bisschen riskanter. Also es ist körperlich sehr anstrengend und es ist auch riskant. Wir wissen vorher nie, wie lange sind wir jetzt da und da in dem Gebiet unterwegs. Die Route ist vorher noch nie jemand gelaufen, nicht mal unsere Guides. Wir wissen nicht genau, wie viele Tage man braucht. Wir müssen immer einen Puffer einplanen. Wir wissen nicht, ob der Weg oder sonst was überhaupt passierbar ist. Wir haben halt meistens nur Satellitenbilder. Da kann man aber nicht genau erkennen, ob das für den Mensch oder ein Kamel, wenn man jetzt durch die Wüste rennt, passierbar ist. Und so muss man halt immer wieder spontan vor Ort improvisieren.
Und ihr schlaft dann immer in Zelten irgendwo, wo es sich anbietet?
Ganz, oder ganz unterschiedlich tatsächlich. Also im Dschungel kann es so oder so laufen. Jetzt in der kommenden Tour durch Panama werden wir in Hängematten schlafen. In der Sahara haben auch viele einfach unterm offenen Sternenhimmel geschlafen. Das ist ganz unterschiedlich.
Martin, bist du schon mal auch an deine Grenzen gekommen, so dass du gesagt hast, ich breche jetzt ab?
Ich gehe regelmäßig über meine Grenzen, glaube ich.
Zum Beispiel?
Konkrete Situation tatsächlich auf der letzten Amazonas-Expedition, die nahezu 3 Wochen ging, wo wir uns minimal mit den Zuckervorräten verkalkuliert haben. Uns ist 4 Tage vor Schluss der Zucker ausgegangen. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, aber sobald der Zucker weg war, war die Energie raus und die Luft raus und alles hat sich 10-mal so anstrengend angefühlt und wirklich, hinterher haben wir uns zu 5 einen Lolli geteilt, einfach nur um den Berg hochzukommen, den wir da auf allen 4 hochkraxeln mussten. Also ja, das ist definitiv ein Punkt, wo man an die Grenzen kommt, zumal man schon 3 Wochen hinter sich hat und einfach nichts als Regenwald gesehen hat.
Ihr lauft dann ja durch den Dschungel, ne? Also so richtig ohne Wege, ohne alles. Wie macht ihr das?
Es gibt keine Wege im Dschungel. Es gibt nicht mal Pfade. Wenn man Glück hat, gibt es Pfade. Alte Trampelpfade von Bären, die ursprünglich sogar manchmal von den Chachapoya, also von irgendwelchen indigenen Völkern angelegt wurden, die dann von den Bären instand gehalten wurden. Aber das ist selten, dass man sowas findet. In der Regel sieht es so aus, dass man sich wirklich jeden Meter freischlagen muss mit Macheten und dementsprechend kommt man auch nicht weit am Tag. Also wenn man 3 bis 4 Kilometer am Tag schafft, von morgens bis abends durchmarschieren mit schwerem Gepäck, dann ist das schon gut, dann ist das schon wirklich sportlich.
Habt ihr da, Tom, so eine Art, 2 laufen vor, 3 sind irgendwie hinten, irgendwie so ein System, ne?
Da haben wir natürlich mittlerweile ein bisschen Erfahrung geguckt, was für uns am besten funktioniert. Es kommt drauf an, also wir haben immer einheimische Guides dabei, die sich in dem Gebiet auskennen. Das sind dann entweder Nomaden oder Ureinwohner oder einfache Bauern, die ja völlig fernab vom Schlage wohnen und sich halt...
auch wundern, was ihr da macht wahrscheinlich.
Für
ne?
die ist das ein Rätsel, aber die finden es schön. Also das sind alles Leute, die auch Abenteuerlust haben. Also für die Leute ist auch nicht normal, den Komfort von zu Hause aufzugeben, um dann durch den Dschungel zu robben. Aber ja...
Bist du denn mal so... Ja. extrem an deine Grenze gekommen? Irgendwo so konkret in einer Situation, wo du vielleicht gedacht hast, Mutti, hol mich ab.
Ja, das Schöne ist, wie Martin schon gesagt hat, man geht die ganze Zeit über seine Grenzen und man weiß vorher gar nicht, wozu man überhaupt imstande ist, wenn man denn mal muss. Und das ist das Schöne, wenn man einmal in die Wildnis reingeht, man muss auch wieder zurück. Es gibt nicht die nächste Kreuzung, wo man in den nächsten Bus einsteigen kann. Man kann auch... im Notfall selbst nur sehr komplizierten Helikopter rufen. Also wenn man einmal reingeht, ja, irgendwann gibt es einen Punkt, da lohnt es sich nicht mehr umzukehren, sondern einfach durchzukämpfen und komme, was wolle.
Aber was ist es denn, dass es keinen Pfad gibt? Okay, dass man 25 Kilo Gepäck hat hinten. Dann sogar mehr als, du machst gerade hier mit dem Daumen ganz hoch,
wir
Martin.
Wir sind mit 34 Kilo gestartet im Dschungel.
Genau, man darf die Höhenmeter auch nicht vergessen. Wir müssen ungefähr, das ist ein sehr gebirgiges Gebiet, in dem wir unterwegs sind, wo der Amazonas-Regenwald über die Anden schon drüber wächst. Wir müssen auch 1 Kilometer an Höhe zurücklegen. Also wirklich, ja, das ist anstrengend. Ja, und ansonsten gibt es auch so andere Herausforderungen, die einen dann überraschenderweise auch in der Zeit bremsen und völlig neue Fähigkeiten fordern.
Zum Beispiel?
Wie ein reißender Fluss, den man vorher nicht gesehen hat. Und... plötzlich ist er da und wir müssen einen Floß bauen und die Guides können gar nicht schwimmen. Aber wir müssen irgendwie trotzdem das ganze Gepäck rüberkriegen mitsamt der Guides. Ja, und wie baut man einen Floß? Und dann steht man da im Dschungel und
googeln
kann
man
weiter.
Auch nicht.
Nee, überhaupt nicht. Ja, und dann verbringt man plötzlich einen ganzen Tag damit, einen Floß zu bauen, die Guides übers Wasser irgendwie rüber zu ziehen. Und am Ende nur schlägt man das Camp einfach nur auf der anderen Seite vom Fluss aus. Wirklich 20 Meter hat einen ganzen Tag gedauert.
Macht ihr, ja, wie soll ich das sagen? Wenn ihr jetzt in Gegenden seid, wo kaum Menschen sind und ihr seid, habt jetzt nicht unbedingt das Know-how, macht ihr vielleicht auch irgendwas kaputt dann, wenn ihr da unterwegs seid? Zerstört ihr irgendwie? Also ich meine, wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine Ruine findet, ne, dann seid ihr jetzt nicht ausgebildete Archäologen, die wissen, wie man die sichert, wie man irgendwie damit umgeht.
Ganz genau. Wir machen nichts kaputt, weil wir einfach auch nichts anfassen. So einfach ist das.
Ach so, okay.
Wenn wir was finden.
Deswegen auch nichts geplündert, ne? Richtig, in der Ruine.
Genau. Also oftmals haben wir ja wirklich die Wissenschaftler oder wirklich Sachkundige dabei. Aber ich sag mal jetzt ganz, ganz krummes Halbwissen von mir, aber man fasst einfach erstmal nichts an. So man dokumentiert, man fotografiert. Leute, die sich damit auskennen, können schon mal einen Stein verrücken und sich den angucken. Oder wenn sie eine Klinge finden, legen sie aber echt exakt in demselben Winkel wieder auf die Position, wo sie es gefunden haben. Weil es einfach für nachgelagerte Forschung wichtig ist, dass das so ist.
Tom Schinker und Martin Druschel machen Abenteuerreisen, sind unterwegs voll bepackt mit einem schweren Rucksack. Jeder trägt einen, der über 30, 35 Kilo wiegt, einer Machete, um durch den Dschungel zu kommen. Und sie haben viel Mut. Wenn ihr auch eine besondere Reise gemacht habt oder vorhabt, zum Beispiel mit eurem Huhn um die Welt seid, eine Woche unter Amish People in Pennsylvania gelebt habt oder in einer spanischen Kommune, dann meldet euch bei uns mail@deutschlandfunknova.de. Betreff Weltempfänger. Ich freue mich auf eure Geschichten.
Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.